Tachles Podcast. Heute mit dem Journalisten Tobias Müller.
Seit Tagen sehen wir Bilder von brennenden Flüchtlingslagern, Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen oder Behörden auf Moria, auf der griechischen Insel. Tobias Müller ist Korrespondent unter anderem des jüdischen Wochenmagazins Tachles, lebt in Amsterdam und hat in den Jahren 2008 bis 2015 verschiedene Reportagen verfasst über die Migrationsrouten und die Migranten oder Flüchtlinge in Europa. Hier draußen an der Grenze heißt das Buch und heute wollen wir sprechen über seine Reportagen, aber auch über die Situation in Moria. Tobias Müller, hätten Sie jemals gedacht, dass die Situation im Flüchtlingslager Moria oder irgendwo in Europa derart eskalieren wird?
Ja, ich muss die Frage leider mit einem sehr klaren Ja beantworten, denn das Buch erschien 2018 und war eine Zusammenfassung von Reportagen, die eigentlich von 2008 den ganzen Zeitraum bis 2018 abdecken. Und in der Summe dessen, was ich an verschiedenen Schauplätzen, an verschiedenen Migrationsrouten im Innern der Europäischen Union und an den Grenzen gesehen habe, Zustände, die sich eigentlich nicht verbessert haben, eher verschlechtert, in dieser Zeit, wenn man das aufzählt und sowas wie eine Summe zieht, ist es eigentlich überhaupt nicht überraschend, so schlimm es klingt, dass sowas wie Moria in diesen Tagen passiert.
Sie beschreiben in dem Buch die Konsequenz der Politik an der Außengrenze, sind Reportagen aus Brüssel, aus Lampedusa, aus Amsterdam, Mailand, also zum einen dort, wo die Flüchtlinge ankommen, aber auch dort, wo sie dann hingegangen sind. Sagen Sie uns, was Sie dort gesehen haben in diesen Monaten der Reportagen.
Ich habe tatsächlich, wie Sie gerade sagten, sehr viele verschiedene Orte besucht und das sind dann solche, wo Menschen ankommen und solche, wo Menschen sich nachher aufhalten. Die Konsequenz ist eigentlich, dass viele der Orte sich gleichen in der Form, dass dort eigentlich ein Elend, was besteht, nur verwaltet wird, beziehungsweise, wie ich es im Buch genannt habe, auf repressive Art und Weise verwaltet wird, weil es in den Formen, wie wir in diesen Jahren, seit vielen Jahren damit umgehen, natürlich nicht lösbar ist. Ich sage nicht, es ist einfaches zu lösen, aber auf diese Form sehen wir ja gerade ganz deutlich, ist es nicht zu lösen. Was ich gesehen habe, sind dann tatsächlich sehr harte Zustände in Flüchtlingslagern, Zustände von großer Entbehrung, großer Gefahr, großer Prekarität, unsäglicher Entsagung von allem, was man sich vorstellen kann, was die Mindeststandards von Leben sind. Und natürlich auch dann weiter im Inneren Zustände großer Ungewissheit. Wie geht es weiter? Kann ich hier bleiben? Kann ich hier ein Leben aufbauen? Kann ich meine Familie nachholen? Das ist der Kern und diese Zustände habe ich dann entsprechend an ganz verschiedenen Orten gesehen. Also auf Lampedusa zum Beispiel, in Brüssel in einer Tiefgarage, wo gestreikt wurde. In Brüssel, in der EU-Hauptstadt, wo Migranten, Asylbewerber, die nirgendwo aufgenommen werden konnten, in Hotels waren, am Balkan, auf der neuen Balkanroute, wie man jetzt sagt, an der bosnisch-kroatischen Grenze.
Sie beschreiben die extremen Zustände und die Umstände, in denen Menschen es sich sozusagen befunden haben in dieser Situation. Wenn man das so liest und wenn man dann sich rückbesinnt auf die Werte von Europa, auf die Idee von Flüchtlingskonventionen, auf Asylgesetze, wo würden Sie sagen, stehen wir heute? Ist Europa das menschliche Europa, wenn es darum geht, andere Diktaturen zu kritisieren? Und wenn es um uns selbst geht, haben wir versagt?
Ich denke, dass sich Europa in einem sehr großen Spagat befindet, denn wenn wir auf die Frage der Menschenrechtskonvention zum Beispiel oder Flüchtlingskonvention blicken, dann gab es in der Form immer eine Art von, ich benutze das Wort wieder, Spagat, dass die Realität diesen hehren Idealen, denen wir uns verschrieben haben, schon sehr lange hinterherhinkt und eigentlich immer hinterher gehinkt hat. Tatsächlich ist es heute so, dass diese Diskrepanz natürlich immer noch himmelschreiend ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es innerhalb Europa große Unterschiede auch gibt und eine große Kluft zwischen Kräften und politischen Organisationen, zwischen Menschen, was jeder auch in seinem und ihrem Umfeld sehen kann, die denken, dass es Zeit ist, sich mit aktiver Politik und vollem Einsatz sehr engagiert diesen Werten zu verschreiben und erneut zu verschreiben. Und Menschen, die sagen, nein, es ist eigentlich eher so, dass wir die nationalen Interessen der sogenannten Flüchtlingsabwehr, wenn man das als nationale Interessen begreift, an erster Stelle setzen müssen und wir können nicht das Elend der ganzen Welt und da sitzen ja auch Dschihadisten drunter, was natürlich manchmal wahr ist, ne? Das muss man sehen. Aber die Bottomline, die Konsequenz dieser Position ist dann eben, nein, wir können das nicht lösen und wir müssen diese Menschen draußen halten. Und zwischen diesen beiden Positionen, um sie mal sehr vereinfacht zu beschreiben, es gibt natürlich noch sehr viel dazwischen, gibt es ja seit vielen Jahren in Europa einen immer heftiger ausgefochtenen politischen Streit und gesellschaftlichen Streit auch.
Wenn man das verbildlichen möchte, 2015 waren das zuerst die Bilder dieser Art von Willkommenskultur. Die Flüchtlinge kommen an in München, zum Beispiel am Bahnhof. Viele Zivilisten, Menschen, Bürger nehmen sie in Empfang. Und seither hat sich in Deutschland auch eine ganz starke Kultur der Hilfe etabliert. Vielen Flüchtlingen, die mittlerweile in Deutschland leben, wird ja privat geholfen, die werden unterstützt. Auf der anderen Seite haben wir diese rechtspopulistische Explosion in vielen Ländern verschiedener rechtsextremer, rechtspopulistischer Parteien. Wie soll dieser Spagat, den Sie nennen und benennen, wie kann das überhaupt in einem Europa der Gegenwart unter einen Hut gebracht werden, dass sozusagen die Populisten letztlich die Systeme nicht aufbrechen und dass die anderen, die Flüchtlinge und Migranten, auf ihr Recht zurecht pochen können, Asyl zu bekommen?
Ich wünschte, dass ich diese Frage deutlicher beantworten könnte und ich denke viele Leute mit mir, auch zum Beispiel Politikerinnen und Politiker der Europäischen Union würden sich mit Sicherheit die Finger danach lecken, diese Frage klar beantworten zu können. Was wir natürlich versuchen können, ist in dieser Zeit, wo es eigentlich nur darum gehen könnte, erste Hilfe zu leisten und darüber hinausgehend Leben aufzubauen, Menschen zu ermöglichen, Leben aufzubauen. Darüber hinaus müssen wir natürlich versuchen, den Diskurs nicht eskalieren zu lassen. So platt oder so idealistisch das vielleicht klingt, unerreichbar das klingt, aber das ist eine der großen Sorgen, dass dieser Diskurs eskaliert. Ich kann ganz kurz mit einem Beispiel, jeder hat natürlich im Land, in dem er oder sie wohnt, kann man anhand von Moria diese Diskussion auch beurteilen. Ich wohne in den Niederlanden. Und ich kann sehen, wie hier zum Beispiel eine Art Kuhhandel betrieben wird mit der Aufnahme von, ja, nehmen wir 100 Migranten aus Moria auf. Oh toll, wir sind sehr gute Menschen, die hier Hilfe leisten, unglaublich. Das muss aber dann auch tatsächlich wieder verrechnet werden mit der Zahl an Migranten, an Flüchtlingen, die im nächsten Jahr aufgenommen wird. Also mit einem allgemeinen Wert, einem allgemeinen Kontingent von Menschen, die aufgenommen werden, im Jahr 2021 und weil der politische Wille, es gibt auch zum Beispiel Wahlen, Parlamentswahlen in den Niederlanden, gerade derart ist, dass man denkt, wir können ja dann nicht mehr aufnehmen, wird das eben gegeneinander aufgerechnet. Das heißt, jetzt 100 Menschen aus Moria aufnehmen, dagegen aber nächstes Jahr bitte weniger, weil das ist politisch nicht vermittelbar. Solche Zustände sind das Ergebnis, dass der politische, der gesellschaftliche Diskurs eskaliert, dass diese Kluft immer tiefer wird. Und dagegen hilft eigentlich nur mit Menschen reden, mit Menschen sprechen, so dumm, platt, idealistisch, naiv das vielleicht auch klingt, aber wir haben keine andere Wahl. Und wir haben natürlich tatsächlich auch die Möglichkeit, die ökonomische Situation eigentlich abzuflachen, die Gegensätze abzuflachen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ja in der Ablehnung der Flüchtlinge, der Migranten, gibt es viele Leute, die das aus einem rassistischen Ideal und einer rassistischen Bewegung heraus tun und Auffassung. Aber es gibt viele Leute auch, die solchen Idealen und solchen Auffassungen eben hinterherlaufen, weil sie die ökonomische Notwendigkeit dazu vermeintlich sehen und denken, oh, mir geht's auch nicht gut und jetzt kriegen die Flüchtlinge auch noch das, wo ich auch gerne Recht drauf hätte.
Aber es gibt ja eine andere ökonomische Notwendigkeit, wie Sie das sagen, nämlich diejenige der Wirtschaft selbst. Die Wirtschaft fordert ja seit langem, dass Flüchtlinge arbeiten können, dass Flüchtlinge eingesetzt werden können in Betrieben, denn alle wissen wir, dass in verschiedenen Branchen ja Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, gerade in den Sektoren, in denen eben die Europäer nicht mehr bereit sind zu arbeiten.
Absolut richtig. Das heißt, dass aus ökonomischen Gesichtspunkten gibt es daran sowieso keinen Zweifel. Und weiterhin ein Punkt, um das genau so anzustreben, würde ich sagen, ist auch die Frage nach gesellschaftlichem Frieden. Denn viele Flüchtlinge, die hier in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 und danach hingekommen sind, werden nicht zurückgehen in Länder, in die man nicht zurückgehen kann de facto. Werden also meantime, werden sie hier in der Zwischenzeit beginnen, sich ein Leben aufzubauen. Und wie will man ein Leben besser aufbauen, wenn man Partizipation hat? Und das bedeutet natürlich auch arbeiten können und sich selbst über Wasser halten. Und das ist auch ein sehr interessanter Punkt, kann ich kurz einwerfen, um auf das Buch zurückzukommen. Denn ich habe natürlich an allen möglichen Orten mit sehr vielen Leuten gesprochen, die einen riesengroßen Wunsch und eine riesengroße Motivation hatten, tatsächlich zu arbeiten und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und keineswegs, wie es in der diversen rechtspopulistischen Argumentationen immer heißt, irgendjemand auf der Tasche liegen zu wollen. Leute kommen hier hin und sind sehr motiviert, sich hier ihr Leben aufzubauen.
Sie haben es erwähnt, in Ihrem Buch beschreiben Sie eben diese Schicksale und es wird sehr klar deutlich, auch in der nüchternen Art, wie Sie das beschreiben, nun nicht mal moralisierend immer wieder bewerten. Sie zeigen Schicksale und Menschen, die es für sich selbst eine Würde in Anspruch nehmen, eben nicht die Gesellschaften, in die sie kommen, ausnutzen zu wollen, den Leuten auf der Pelle zu sitzen, sondern sie wollen ein Leben, wie wir es alle haben, in Prosperität und Sicherheit, aber sie wollen etwas dafür tun.
Ganz genau. Also ich sehe keinen einzigen Grund, dass tatsächlich, weil es mir vielleicht politisch nicht in ein wie auch immer naiv geartetes Weltbild passen würde, das zu verschweigen. Ich habe kein einziges Mal gehört, dass irgendjemand sagte, ich will da hinkommen, weil ich gehört habe, dass man alles gratis kriegt. Ich habe es tatsächlich schlicht kein einziges Mal gehört. Leute kommen und sind sehr, sehr motiviert zu arbeiten. Und ich kann sagen, eine Flucht, eine Migrationsgeschichte mit einer derartigen Gefährdung des eigenen Lebens ist ein Bewerbungsschreiben, was ein derartig starkes Ausrufezeichen setzt in puncto Motivation und sich einsetzen zu wollen, wo eigentlich kaum jemand, der in Europa geboren ist und sich hier einen Job sucht, qua Motivation gegen an kann. Es ist ein sehr starkes Motivationsschreiben.
Lassen Sie uns einen Moment über uns selbst sprechen, nämlich über die Rolle der Medien. Sie schreiben in Ihrem Essay über den Ort Tovarnik im September 2015 folgendes: Zweifellos ist das ein Paradox, da besuchen internationale Medien tagelang dieses Dorf von 2.500 Einwohnern, machen es zu einem der fettgedruckten Orte auf der neuen Landkarte der migrantischen Geografie Südeuropas, die man im Westen so wenig kannte, wie die meisten noch vor kurzem von der Existenz einer Balkanroute wussten. Diese Medien, die diese Protagonisten herauszehren und diese Medien, die wir ja alle sind, wie haben die sich in den letzten 5 Jahren dem Thema angenommen? Sind wir ein Teil des Problems oder ein Teil der Aufklärung?
Schwierige Frage, sehr, sehr schwierige Frage. Es gibt keinen Grund, nicht darüber zu berichten, denn es ist eine der essentiellen Fragen unserer Zeit, sind diese Migrationsbewegungen und sie werden das noch einige Zeit bleiben. Deswegen gibt es keinen Grund, überhaupt nicht darüber zu berichten. Gelegentlich stellt man sich die Frage, wenn man professionell in Medien arbeitet natürlich, macht man damit Geld auf den Rücken der Menschen, um die es hier geht, verkauft man das Elend dieser Menschen. Das kann man sich fragen in komischen Momenten, in selbstkritischen Momenten, die man immer auf langen Reportagereisen hat. Was mache ich hier eigentlich und müsste man nicht eigentlich auf der anderen Seite stehen, auf einer anderen Seite stehen und zum Beispiel Brot und Suppen ausgeben? Aber meine Erkenntnis, soweit ich eine haben kann, ist eigentlich keine andere als, man muss darüber weiter berichten und es versuchen, in einer fairen und offenen Form wie möglich zu tun. Denn es ist, wie gesagt, eine riesengroße Frage, der man nicht aus dem Weg gehen kann. Und es muss darüber ehrlich und offen und so redlich, ist ein gutes Wort, wie möglich berichtet werden. Denn wenn es keine Berichterstattung redlicher Art mit einer redlichen Motivation heraus gibt, dann werden andere Leute das übernehmen, die es aus einer politischen Agenda heraus tun.
Lassen Sie uns über Sie sprechen. Sie als Journalist vor Ort, wir kennen das ja alle. Es ist dann mit der Zeit schwierig, Distanz zum Objekt oder Subjekt, das man beschreibt, zu halten, gerade noch, wenn man solche Schicksale sieht, auf der Route, in den Lagern oder dann später irgendwo vor Ort, die Menschen auf der Straße oder in irgendwelchen Aufnahmezentren. Wie hat Sie diese Reise oder diese verschiedenen Reisen, wie hat Sie das verändert?
Das hat zum einen den Effekt gehabt, dass man natürlich Ja, dass die Standards dessen, was man ab kann, ist irgendwie ein Wort, was ein bisschen abschätzig kann. Ich kann viel ab oder ich kann wenig ab, aber dessen, was man ertragen kann, das verändert sich. Man kriegt so die berühmte dicke Haut und kann natürlich auch in immer und immer wieder in etwa den höchst elenden Jungle in Calais gehen. Und es ist nicht der schlimme Effekt, wenn man da zum 15. Mal reingeht, wie es am allerersten Mal ist. Das weiß ich bei mir. Festzustellen, das habe ich von vielen Kollegen gehört, es ist ein Gewöhnungseffekt oder ja, in dem Sinn, dass man einfach besser damit umgehen kann, vermeintlich, man schützt sich vielleicht selbst, um diese extremen Situationen, um denen begegnen zu können. Dann gibt es ja ganz, ganz vielleicht, wie soll ich sie sagen, es sind direkte Effekte dessen, dass man Sachen verarbeitet, zum Beispiel nach meinem ersten Besuch auf Lampedusa in der Zeit des arabischen Frühlings, wo sehr viele Boote ankamen, viele Landings dort stattfanden, sah ich eigentlich vor meinem inneren Auge den ganzen folgenden Sommer, ich wohne in Amsterdam, wo ganz viele Boote immer auf den Grachten rumfahren, und ich sah dort zum Beispiel monatelang, wenn ich nachts mit Leuten an der Gracht saß, sah ich immer die Boote dort vorbeifahren und vor meinem inneren Auge waren sie immer vollgepackt mit Menschen, die gerade das Mittelmeer überquert hatten. Und das ist ein kleines Beispiel, dass man sieht, da bist du noch dabei, was zu verarbeiten. Ein wesentlicher Punkt ist allerdings auch natürlich, dass man anfängt, ja, inwiefern eine Lösung, die hat man, wie gesagt, eben, die hat man nicht. Man fängt aber an, das Problem natürlich wesentlich vielfältiger und komplexer und die verschiedenen Dimensionen so zu sehen. Das heißt, ich bin ja vor vielen Jahren mit der Materie, begann ich mich auseinanderzusetzen, durchaus auch in einer Form von, da geschieht himmelschreiendes Unrecht, in dem Menschen einfach ein menschenwürdiges Leben verwehrt wird, strukturell, um es mal so auszudrücken. Diese Erkenntnis, die würde ich weiterhin sofort unterschreiben. Auf der anderen Seite ist mir, oder ergänzend würde ich viel eher sagen, ist mir dann aber zum Beispiel aufgefallen, dass das Problem, mit dem wir uns beschäftigen, viel größere und weitere Dimensionen hat und viel komplexer ist. Und dass es zum Beispiel ein unglaublicher ökonomischer Faktor ist, dass Menschen, die eigentlich immer sehr negativ als Schmuggler und Schleuser und alles Mögliche abgetan werden, viele von denen sind auch tatsächlich sehr skrupellose Gesellen, manche sind einfach nur Dienstleister, aber dessen ungeachtet ist dann natürlich ein riesengroßer Wirtschaftszweig entstanden. Und dass man das Thema und das Problem auch aus dieser Sicht sehen kann. Und dann sieht es natürlich wesentlich komplexer aus, als allein die eingangs erwähnte Erkenntnis, dass Menschen ein menschenwürdiges Leben verwehrt wird.
Journalismus ist ja vor allem auch ein Privileg des Zugangs, diese Dinge zu sehen, wirklich an der Front dabei sein zu können und sich aus erster Hand informieren zu lassen. Und oft gerät man dann in diese Situation, dass alles ist dann doch nicht mehr so schwarz-weiß, wie man es vielleicht gedacht hat. Und damit verbunden ist immer auch oder geht einher ein Dilemma. Dieses Dilemma, haben Sie das auch mitbekommen, dann als sie die Orte verlassen haben, das Dilemma, was könnte die Lösung sein, das Dilemma auch im Umgang mit diesen Spannweiten von Positionen?
Das Dilemma gibt es ja durchaus, denn alleine schon in der Situation, dass man sich von einem Schauplatz wieder entfernt und wieder zurück eintaucht in das eigene Leben, oft dabei konfrontiert wird. Natürlich, man wurde konfrontiert mit den sehr heftigen Situationen, die man dort gesehen hat. Man konfrontiert sich aber auch, oder Leute konfrontieren einen mit einer Art von Erwartungshaltung oder einer positiven Erwartungshaltung, einem Schulterklopfen, einem sehr wohlwollenden, dass irgendwie Bekannte, erbeweite, entfernte Bekannte als Freunde ankommen und sagen, oh, ist aber toll, dass du da hinfährst an diese Orte und da wird sich ja, dass jemand darüber schreibt, das ist ja so wichtig und da, anders kann sich ja nichts ändern darüber. Und jetzt kann ich einen Bogen schlagen zu der Eingangsfrage, ist Moria überraschend? Das ist leider so eine Illusion, die mir schon sehr schnell genommen wurde. So wichtig es ist und so unerlässlich es ist, diese Zustände zu beschreiben, so unglaublich langwierig ist es auch daran, irgendwas zu verändern, dadurch, dass man darüber schreibt. So, denn es hat sich ja de facto seitdem eigentlich nichts verbessert.
Der Untertitel des Buches heißt Repressive Elendsverwaltung auf europäischen Migrationsrouten. Wir haben jetzt viel von den Flüchtlingen, zum Teil den Helfern gesprochen. Die Repression verweist ja vor allem auf die Behörden, auf die Polizei, auf die Sicherheitsbehörden. Was haben Sie dort entdeckt in den persönlichen Gesprächen? Sind das alles Unmenschen oder ist halt das System vor allem schuld?
Es ist eine Systemfrage, ganz eindeutig. Und innerhalb des Systems ist es natürlich auch so, dass, ja, dass es Raum gibt für das Schlechteste, was in einem Menschen wohnen kann und was irgendwie in uns allen wohnt. Das klingt so salbungsvoll, aber jeder hat ja die Möglichkeiten, sich irgendwie ethisch korrekt zu verhandeln oder die Sau auszulassen und respektlos gegenüber seinen Mitmenschen. Und die Situationen, denke ich, in die man, wenn man jetzt mal unten auf der Befehlsebene anfängt, in der man als sogenannter Beatcop irgendwo, als CRS zum Beispiel, Polizist oder Polizistin in Calais, die Situation, in der man dort landet, die bietet einem natürlich ja Möglichkeiten, um auf den Knopf zu drücken und Migranten und Migrantinnen mit Tränengas voll zu sprühen, was auch regelmäßig geschieht. Das heißt, es passiert so strukturell, dass man gleichzeitig aber auch wieder die Konsequenz ziehen muss. Das ist nichts, was auf individueller Ebene verhandelbar ist. Da ist durchaus System dahinter, da ist Struktur dahinter, die eben Menschen im Einzelfall sehr, sehr deutlich die Möglichkeit bietet, die es sogar positiv bewertet, dass Menschen sich gegenüber ihren eigentlich Mitmenschen so verhalten.
Tobias Müller, Sie haben Zeugnis abgelegt, Sie haben eine Chronik vorgelegt. Das Buch heißt Hier draußen an der Grenze, erschienen beim VSA Verlag in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Tachles Podcast.